Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der das Kuddelmuddel nach einer Beziehung sortiert. Wir sprechen über Kommunikation, Gefühle und Rechtliches in Beziehungen, Trennung und Scheidung und alles, was so dazugehört. Unser Ziel ist es dabei, dir Impulse und Hilfestellungen zu geben, damit du dein Leben in Freiheit, Frieden und mit einer neuen Klarheit gestalten kannst.
In diesem Podcast beleuchten wir sowohl die emotionalen als auch die praktischen Herausforderungen verschiedener Lebenssituationen. Denn wir wissen, alle Lebensbereiche hängen miteinander zusammen. Die Themen, die dich in dem einen Bereich beschäftigen, wirken oft auch in anderen. Egal, welche persönliche Herausforderung also gerade vor dir liegt, wir stehen dir hier mit praktischen Tipps und hilfreichen Impulsen zur Seite und begleiten dich gern auf deinem Weg.
Sven. Du hast Fernsehen geguckt.
Ich habe Fernsehen geguckt und ich habe auch echte Mandate. Und zwar welche, die mich sehr bewegt haben.
Ja.
Und wo ich gedacht habe, das müssen wir als Thema machen.
Mhm.
Also.
Die Frage war, was passiert eigentlich mit meinem Kind, wenn ich sterbe?
Genau so. Und da denken alle, das ist so ein angstbesetztes Thema bei ganz vielen. Also das Thema Tod ja ohnehin, das Verdrängen. Viele sehr gerne, wie ich ja auch immer in meinen Vortragsveranstaltungen merke, wenn ich zum Thema brauche ich eigentlich ein Testament referiere. Und ich habe diesen Vortrag gerade letzte oder vorletzte Woche wieder gehalten und dieses, ach, das ist ja was für ältere Leute. Nein, ist es nicht, überhaupt nicht. Gerade junge Menschen und gerade wenn sie vielleicht getrennt sind, geschieden sind, nicht eheliche Lebensgemeinschaften und minderjährige Kinder da sind, die müssen sich Gedanken machen über die Zeit danach. Warum? Weil es auch ein bisschen Fürsorge für das Kind ist. Auch Ausdruck von Verantwortung für das Kind. Es geht nicht darum, Dinge zu verdrängen aus Angst und Sorge, sondern einfach auch Verantwortung zu übernehmen für das Kind danach.
Ja, und ich bin da gedanklich wieder so ein bisschen bei unseren Episoden, die wir zum Thema Testament gemacht haben, zur Nachlassplanung gemacht haben. Die verlinken wir natürlich hier auch bei dieser Episode, wie wir das immer machen. Ja, also man kann da planen, nur es gibt eben Dinge, die wir nicht planen können, die wir nicht kontrollieren können. Das Leben ist eben nicht immer eine Excel-Tabelle. Und wir können entscheiden, ob wir vorbereitet sind und wie wir vorbereitet sind auf diese Eventualitäten, nicht? Und ja, da haben wir gesagt, dann geht das Ganze so ein bisschen in eine rechtliche Richtung und damit ist es der richtige Stoff für diese Podcast-Episode und wir schauen uns das Thema heute mal gemeinsam an.
Genau, so und Grundlage meiner Gedanken, also die Idee, der Impuls kam tatsächlich aus zwei Dingen. Einmal hatte ich ein ganz, ja auch mich sehr berührendes Mandat, wo ein ganz junges Paar, die wollten heiraten, waren noch nicht verheiratet, hatten ganz frisch ein kleines Kind zusammen, ich glaube ein halbes, dreiviertel Jahr alt. Und dann ist die Kindesmutter ganz plötzlich und wirklich unerwartet gestorben, weil sie ein nicht bewusstes Aneurysma in ihrem Kopf hatte, was geplatzt war. Und dann ist sie einfach umgefallen und war tot von einer Sekunde zur anderen. Die Kindeseltern hatten hier die gemeinsame elterliche Sorge, sodass es eigentlich gar keine Frage war, dass der Kindesvater, der ja mit der Mutter zusammenlebte, die elterliche Sorge weiter ausüben konnte. Und dann passierte etwas ganz Schreckliches, nämlich die Eltern der verstorbenen Kindesmutter kamen, also die Großeltern des Kindes, und wollten die alleinige elterliche Sorge für sich, weil sie ihren Schwiegersohn ins B, beziehungsweise den Kindesvater, für unfähig erachteten, das Kind alleine zu versorgen und zu betreuen. Schließlich müsste der ja arbeiten und überhaupt sei er faul und nicht in der Lage und ich glaube, sie mochten ihn auch nicht wirklich und dachten, das Kind ist das Letzte, was wir behalten von unserer Tochter. Das nehmen wir uns jetzt. Und tatsächlich standen die einfach in der Tür und wollten das Kind rausholen. Mhm. Also ganz fürchterliche Szenen. Eine Woche nach dem Tod der Kindesmutter, das muss man sich mal vergegenwärtigen. Das ist hier jetzt auch mein Alltag, den man dann so hat. Und das dann in rechtliche Fragen einzukleiden, ist schon tragisch für die Menschen, die dahinter stehen. Denn für die ist es ja einfach gelebte Realität mit all den Emotionen, die bewältigt werden wollen. Und genau, was passiert denn da eigentlich? In diesem Falle war es in Anführungsstrichen fast einfach, weil beide die elterliche Sorge ausgeübt haben und der Kindesvater das ohnehin hatte. Aber die Großeltern haben hier einen eigenen Antrag auf Übertragung der elterlichen Sorge auf sich gestellt, so dass das Familiengericht tatsächlich ja darüber entscheiden musste. Das Familiengericht hatte gleich zu Beginn eigentlich angeregt, ob der Antrag nicht zurückgenommen wird, haben sie aber nicht. Sodass tatsächlich mit Jugendamt, mit Verfahrensbeistand, mit allem gearbeitet wurden, mit allen Beteiligten, die in einem Sorgerechtsverfahren halt beteiligt sind als Verfahrensbeteiligte. Und dann wird natürlich geschaut, was entspricht dem Wohl des Kindes. Ist es gut für das Kind, wenn es beim Vater bleibt, oder ist es besser für das Kind, wenn es vielleicht doch den Haushalt wechselt und zu den Großeltern dann geht? Und Gott sei Dank war es hier so, dass sowohl der Verfahrensbeistand für das Kind wie aber auch das Jugendamt übereinstimmend zu dem Schluss gekommen sind, dass das Kind besser bei dem Kindesvater aufgehoben ist. Und ja, das Gericht musste tatsächlich durch Beschluss entscheiden. Es ist keine einvernehmliche Regelung getroffen worden, auch nach der Anhörung aller Beteiligten. Und damit ist dem Kindesvater dann die alleinige elterliche Sorge dann sozusagen verblieben. Mhm. Aber das war schon sehr aufregend für ihn, gerade nach dem Tod seiner Fastfrau. Die beiden hätten eine Woche später heiraten wollen. Also das war irgendwie ganz menschlich sehr berührend und menschlich sehr tragisch. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich wichtig, gerade auch über testamentarische Regelungen nachzudenken. Gerade wenn man vielleicht ein kleines Kind hat. Hier waren die beiden nun, haben die elterliche Sorge ausgeübt. Anders wäre es gewesen, wenn er noch nicht die elterliche Sorge gehabt hätte. Dann hätte er sie nicht automatisch deshalb bekommen, weil er der biologische Vater ist. Da kann man drüber nachdenken. Aber einfacher ist es an der Stelle natürlich, die elterliche Sorge schon inne zu haben durch entsprechende Sorgerechtserklärung. Oder wenn man ein verheiratetes Ehepaar ist oder auch war nach Scheidung, bleibt es ja eigentlich im Regelfalle bei der gemeinsamen elterlichen Sorge. Auch da ist es so, dass wir dann einen Sorgeberechtigten haben, der ja für das Kind sorgen kann. Und wenn ich das nicht möchte, als alleinerziehender Elternteil im Rahmen der Trennung, Scheidung, ist das Kind überwiegend bei mir im Haushalt. Wir leben nicht das Wechselmodell. Und vielleicht ist es so, dass das Kind gar keinen Kontakt zu dem anderen Elternteil hat. Dann denke ich mir ja vielleicht was dabei, wo das Kind bleiben soll, wenn mir mal etwas passiert. Und ich glaube, viele Mütter und Väter machen sich Gedanken darüber, oh je, was passiert denn mit meinem Kind, vielleicht auch wenn ich morgen schwer erkranke, das ist ja schon ein Thema, aber was passiert, wenn ich sterbe? Und das nicht zu Ende zu denken, ist an der Stelle nicht richtig. Mhm. Es mag sein, dass man da ganz viel Sorge vorhat oder das Thema nicht anfassen möchte, weil man sich mit dem Thema Tod auseinandersetzen muss. Aber das zu Ende zu denken und zu überlegen, will ich eigentlich, dass der Kindesvater, mit dem ich jetzt 6 Jahre keinen Kontakt gehabt habe und wenn wir uns nur gesehen haben, nur im Streit, oder der ist vielleicht Alkoholiker oder drogenabhängig oder wie auch immer und hat vielleicht ein Umgangsrecht, aber jedes Mal kommt es zu Krawall, will ich, dass die Kinder dort groß werden, auch vielleicht in dem Umfeld? Und dann gibt es ja die Möglichkeiten, dass ich da im Rahmen, wie in einer testamentarischen Erklärung, eine Sorgerechtsverfügung treffen kann. Das heißt nicht, dass ich über das Kind bestimmen kann wie eine Sache. Das Kind ist keine Sache, aber ich kann meine Gedanken dazu aufschreiben, warum ich denke, dass es für das Wohl des Kindes besser ist, dass eine bestimmte Person, oder wenn diese nicht mehr in der Lage sein sollte, dies zu tun, eine Ersatzperson, das Sorgerecht für das Kind am besten ausüben sollte. Und vielleicht nicht der andere Elternteil. Dann ist es gut, wenn ich da auch vielleicht so ein bisschen Hintergrundwissen zu reinschreibe.
Und kann ich da beides drin formulieren? Also kann ich sowohl einen Wunsch formulieren, wer das Sorgerecht ausüben soll, als auch wer das Sorgerecht nicht ausüben soll? Oder
kann ich
muss ich beides haben? Oder wie ist da, gibt es da Vorschriften?
Wenn ich da tatsächlich Bedenken habe, dass bestimmte Personen nicht geeignet sind, sich um das Kind zu kümmern und Bedenken habe, die dem Wohl des Kindes entgegenstehen. Mhm. Letztlich steht das ja immer über allem. Das geht ja um das Kindeswohl nach meinem Tod. Ich möchte ja sozusagen eine besondere Fürsorge für das Kind noch weiterentwickeln und dann mit liebevoller Hand sozusagen auch vielleicht dem Familiengericht einen Hinweis geben, was ich mir dabei gedacht habe, diese Worte jetzt zu schreiben oder diese Personen auch auszusuchen. Viele denken ja, interessanterweise, und ich glaube, das ist ein ganz großer Irrtum. Ich glaube, das kommt noch von früher aus den 50er, 60er Jahren oder der Zeit davor, dass dann nahestehende Verwandte, die männlichen nahestehenden Verwandten, irgendwie das Sorgerecht automatisch kriegen. Nee, kriegt keiner. Auch der Taufpate nicht oder sowas. Also es gibt da keine automatische Regelung, es sei denn, man hat einen anderen Sorgerechtsberechtigten und hat die gemeinsame elterliche Sorge inne. Aber ansonsten haben wir keine Automatismen, dass Kinder an Verwandte fallen. Ist vielleicht ja auch nicht immer das Beste, wenn wir in Verwandtschaftsverhältnisse so reinschauen, das eine oder andere Mal.
Und wenn ich so eine Sorgerechtsverfügung getroffen habe, hast du eben schon gesagt, heißt das nicht automatisch, dass das auch eintritt, was da drin steht? Also anders als das bei der testamentarischen Verfügung ist, prüft eben immer noch das Familiengericht, was jetzt wirklich dem Kindeswohl entspricht. Das heißt, ich kann maximal einen Hinweis geben an das Familiengericht, wie würde ich handeln in diesem Fall, nicht wahr? Ja. So, und warum machen das Ganze jetzt so wenige, so eine Sorgerechtsverfügung? Also natürlich nicht, weil sie ihre Kinder nicht lieben, sondern natürlich, weil es sich anfühlt wie ein Gedanke, den man gar nicht zu Ende denken möchte. Wir haben das auch beim Testament schon festgestellt, dass es eben vielen Menschen schwerfällt, sich damit auseinanderzusetzen, mit der eigenen Endlichkeit. Und vielleicht auch denken, wenn ich das aufschreibe, dann wird es auf jeden Fall wahr und das möchte ich nicht und deswegen mag ich diesen Gedanken gar nicht denken. Nur das, was du da vermeidest, ist ja nicht der Tod, sondern eben das Gefühl von Endgültigkeit. Und letztendlich ist es genau das Gegenteil. Also wenn ich mich hinsetze, wenn ich mir Gedanken dazu mache, was passiert mit meinem Kind, wenn ich nicht mehr da bin, dann ist das eigentlich eine Verantwortungsübernahme, die ich an der Stelle mache. Also ich übernehme wieder mal die Verantwortung für mein Kind und frage mich, was braucht mein Kind, wenn ich mal nicht mehr da bin? Also was braucht das Kind ohne mich? Und letztendlich ist das, ja, Übernahme von Verantwortung, das ist Führung.
Und das ist Liebe.
Und das ist Liebe.
Es ist einfach Liebe. Ja. An der Stelle verknüpfen wir mal Rechtliches mit ganz tief Menschlichem, nämlich das ist auch Liebe. Und das ist der Ausdruck meiner elterlichen Liebe für das Kind und es ist Ausdruck meiner elterlichen Verantwortung für das Kind.
Ja.
Und ich denke, an der Stelle können wir die Angst vor dem Tod, die Angst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, vielleicht ein bisschen in Liebe auflösen.
Ja, und die eigentliche Frage ist ja nicht, will ich mich damit beschäftigen mit dem Thema, nicht? Denn es muss sich sowieso nachher irgendjemand mit der Frage beschäftigen. Und dann kann ich ja auch heute schon eine Entscheidung bewusst treffen und diese Entscheidung nicht einem Dritten, einem Gericht, dem Zufall, dem Universum, wem auch immer überlassen, sondern ich kann heute schon Einfluss nehmen, auch über meinen Tod hinaus, was mit meinen Kindern passiert. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr wertvoll und ja, auch verantwortungsvoll, das zu machen an der Stelle.
Mhm. Ja. Genau.
Was ist denn wichtig, wenn man so eine Verfügung aufsetzt? Gibt es da irgendwelche Regeln, die ich beachten muss? Brauche ich einen Notar dafür? Oder wie hat der Gesetzgeber sich irgendwas dabei gedacht?
Ja, also wenn ich einen Notar habe, ist es praktisch, weil dann bin ich bei, wie bei testamentarischen Verfügungen auch, bei einem notariellen Testament, eine notarielle Sorgeverfügung. Das reicht aus, wenn es notariell ist, vielleicht in der Testamentsverfügung mit eingearbeitet als Sorgerechtsverfügung. Wenn ich das selber machen möchte und auch selber mein Testament schreibe und im Rahmen meines Testamentes auch eine Sorgerechtsverfügung mit einbauen möchte, so nenne ich das jetzt mal, dann ist es wichtig, dass das auf keinen Fall mit dem Computer geschrieben wird, sondern tatsächlich handgeschrieben ist und Ort, Datum, meine vollständige Unterschrift. Genauso wie bei einer testamentarischen Verfügung ist es auch mit einer Sorgerechtsverfügung. Also ganz wichtig, selbst geschrieben, Ort, Datum, meine Unterschrift. Und es sollte klar erkennen lassen, was ich denn da so meine. Das heißt, wer soll es werden? Gibt es vielleicht eine Ersatzperson? Welche Beweggründe stehen dahinter? Vielleicht an dieser Stelle nochmal der Hinweis, das Gericht ist nicht zwingend gebunden an meinen Wunsch, der sich aus der Sorgerechtsverfügung ergibt, aber er gibt dem Gericht Hinweise, wenn eine familiengerichtliche Entscheidung getroffen werden soll. Mhm.
Hinterlege ich diese Verfügung dann genauso beim Gericht, wie ich das mit einem Testament auch mache? Gibt es diese Möglichkeit auch da?
Ja, also na, das ist ja dann eine testamentarische Verfügung. Mhm. Oder kann ich das da auch tun oder ich verwahre sie anders sorgfältig. Mhm. Wenn ich eine notarielle Verfügung habe, ist sie ja ohnehin über den Notar als Urkunde entsprechend gesichert.
Mhm. Okay. Tja, also eine Sorgerechtsverfügung, schöne Sache, sollte man drüber nachdenken, dürfen wir uns mit beschäftigen als Eltern und ist eben kein Ausdruck von Angst, sondern eben ein Ausdruck von Fürsorge, von Klarheit, von Verantwortungsübernahme und eben auch einer besonderen Form von Liebe, hast du gesagt.
Genau, ja, eine Liebe, die nicht aufhört, nur weil man selber nicht mehr da ist,
genau.
Sondern die fortwirkt. Also ein bisschen aus dem Universum heraus gut für das Kind sorgen. Mhm.
Sehr schön. In diesem Sinne, das war's wieder mal für heute. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dahin eine gute Zeit.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war der Trennungstalk. Dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.